Im spektakulärsten Korruptionsskandal der Zweiten Republik ist das Urteil gefallen.
Karl-Heinz Gerasser muss ins Gefängnis. Der ehemalige Finanzminister von Österreich ist vom Obersten Gerichtshof in Wien wegen Korruption zu einer Haftstrafe von 4 Jahren verurteilt worden.
Einer der größten Korruptionsfälle Österreichs ist diese Woche zu Ende gegangen. Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit der Finanzminister der ersten schwarz-blauen Regierung beim Verkauf von Staatsunternehmen Millionen in die eigene Tasche gesteckt hat.
Ich sage zum Urteil, dass ich ganz eindeutig den Eindruck habe, dass die Richter mich offensichtlich um jeden Preis verurteilen wollten.
16 Jahre lang haben die Ermittlungen und das Verfahren gedauert. Kaum ein anderer Fall wurde in Österreich so intensiv von den Medien verfolgt. Und das liegt auch an Karl-Heinz Grasser selbst. Rund 20 Jahre vor Sebastian Kurz galt der frühere Finanzminister als Schwiegersohn der Nation. Ein talentierter Jungpolitiker, stets im Scheinwerferlicht der Boulevardmedien.
Grasser war natürlich von Anfang an immer eine Person, die extrem polarisiert hat. Er war am Cover von Vanity Fair. Er hat seine Frau Fiona Swarovski bei einer Society-Hochzeit in der österreichischen Wachau geheiratet.
Doch es gibt auch eine andere Seite von Grasser. Wie das Gericht jetzt bestätigt, hat der frühere Finanzminister hinter den Kulissen illegale Deals gestrickt.
Karl-Heinz Grasser ist schuldig, das kann man mittlerweile auch so sagen, der Untreue und der Geschenkannahme durch Beamte, also zusammengefasst Korruption.
Der Fall von Karl-Heinz Grasser erinnert uns auch an einen anderen aktuellen Skandal eines Politjungstars, der mittlerweile tief gefallen ist.
Wir fallen gern auf gut aussehende Blender, jugendliche Blender herein. Ja, da war ja Grasser nicht der Einzige.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard.
In dieser Folge von Inside Austria rekonstruieren wir Österreichs wohl spektakulärsten Korruptionsprozess. Wir fragen, wie Karl-Heinz Grasser ein ganzes Land geblendet hat und welche Parallelen es zu den Ermittlungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz gibt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Deutschen leben wieder in einem souveränen, freien und geeinten Land. 45 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg endete in der vergangenen Nacht die deutsche Teilung.
Die UN-Friedenstruppen in Bosnien und auch in Kroatien sind heute in höchste Alarmbereitschaft versetzt worden.
It spans the globe like a superhighway. It is called Internet.
Backstreet, back, all right!
Um zu verstehen, wer Karl-Heinz Grasser eigentlich ist, beginnen wir in den 90er Jahren. Der Kalte Krieg ist beendet, die Backstreet Boys erobern die Charts, das Internet wird populär. In Österreich regiert, wie schon so oft, die Große Koalition aus Sozialdemokraten und Volkspartei. Aber die rechtspopulistische FPÖ mit ihrem charismatischen Vorsitzenden Jörg Haider gewinnt immer mehr Stimmen.
Politik ist natürlich in einem hohen Maße eine Show und ich glaube, dass die Freiheitlichen eigentlich den Show-Effekt in die Politik erst gebracht haben.
Jörg Haider, über den haben wir bei Inside Austria schon eine eigene Reihe gemacht. Den Link stellen wir in die Shownotes. Er gilt als Erfinder des neuen europäischen Rechtspopulismus. Neben Jörg Haider taucht in dieser Zeit aber noch ein anderer Jungpolitiker bei der FPÖ auf.
Wir sind nicht in der Politik, um Privilegienritter zu sein. Und der Herr Landeshauptmann sagt, ich verzichte auf 2-3% Gehaltserhöhung. Das ist ja nichts, bitte.
Karl-Heinz Grasser. Den hört man hier 1994 in einem Interview mit dem ORF. Im Video sieht man einen jungen Mann mit dichtem Haar. Er trägt einen langen Mantel und eine dünne, runde Brille. Mit ziemlich viel Selbstbewusstsein kritisiert er den damaligen Kärntner Landeshauptmann von der ÖVP. Er selbst ist nämlich dessen Stellvertreter, obwohl Grasser da erst 25 Jahre alt ist. Und mit seinem Erscheinungsbild passt er gut in den Geist der Zeit.
Besonders Anfang der 90er Jahre hat es diesen Typ des jungen, smarten Mannes, Yuppie kann man nicht sagen, weil das heißt ja Young Urban Professional und er war ja aus der Provinz.
Unser Kollege Hans Rauscher vom Standard hat damals schon als Journalist gearbeitet. Auch ihm fällt Grasser auf. Der kommt zwar aus dem eher ländlichen Kärnten, verhält sich aber wie einer, dem die ganze Welt gehört.
Also einer von diesen jungen, flotten Aufsteigern, der gerne Master of the Universe werden will.
Damit passt Grasser auch perfekt in den Freundeskreis des FPÖ-Shootingstars Jörg Haider. Den sieht man hier in einem Beitrag des ORF, wie er in einer Traube von jungen Männern und Frauen auf einer Bühne steht und singt. Haiders Buberlpartie. So wurden seine Vertrauten damals genannt. Zu der Truppe gehörten übrigens nicht nur Buben, sondern auch ein paar Frauen. Vor allem aber fesche junge Typen wie Karl-Heinz Grasser.
Auch politisch passen Haider und Grasser ganz gut zusammen.
Grasser war der Erbe eines Autohauses in Klagenfurt, Klammer deutschnationaler Hintergrund, Klammer zu, wie so vieles in Kärnten.
Grasser steht politisch rechts, wenn auch nicht so weit wie Jörg Haider. Er ist eher neoliberal eingestellt.
Er hat dann später als Finanzminister immer geschwärmt von einem neuen Mittelstand, von Modernisierung und vor allem von Privatisierung. Und da ist es ja dann zu den bekannten Problemen gekommen.
Im Herbst 1999, Grasser ist gerade 29 Jahre alt, wird in Österreich gewählt. Es ist eine Wahl, die das Land für immer verändern wird.
Die Freiheitliche Partei Österreichs kommt heute Abend auf 28,4%. Und das würde bedeuten, nach dieser Hochrechnung hat im Augenblick die Freiheitliche Partei die Nase vor der ÖVP.
Es ist das stärkste Ergebnis, das die rechtspopulistische FPÖ bis dahin je erreicht hat. Sie landet auf dem zweiten Platz, noch vor der konservativen Volkspartei. Und die geht zum ersten Mal in ihrer Geschichte in eine Bundesregierung mit den Freiheitlichen.
Kanzler wird Wolfgang Schüssel von der ÖVP. Und für den aufstrebenden Jungpolitiker Karl-Heinz Grasser aus Kärnten tut sich eine riesige Chance auf. Er darf Finanzminister werden. Der jüngste, den Österreich je hatte. Auch wenn die Chance eher unverhofft kommt.
Er war im Grunde eine Verlegenheitslösung. Er war 30 Jahre alt, studierter Betriebswirt, also auch kein Volkswirt.
Eigentlich ist ein anderer FPÖ-Politiker namens Thomas Prinzhorn für den Posten vorgesehen. Aber weil der mit einem rassistischen Ausfall für Schlagzeilen gesorgt hat, weigert sich der damalige Bundespräsident, ihn als Minister zu ernennen.
Und so wurde Grasser sozusagen aus dem Hut gezogen als Notlösung. Hat sich aber sehr bald als zumindest erstklassiger Kommunikator erwiesen, der nicht nur einen gewissen Schwiegersohn-Appeal hatte, sondern auch zunächst mal für viele überzeugend wirtschaftspolitische Äußerungen abgeben konnte.
Schwiegersohn-Appeal hat Grasser vor allem äußerlich. Strahlend weißes Lächeln, groß, immer schick gekleidet. Aber auch mit seiner charmanten, zugewandten Art kommt er bei vielen Leuten gut an. Und das erinnert uns dann doch ziemlich an einen späteren jungen Politiker, der damals noch ein Teenager ist.
Es gibt ein lustiges Foto, das zeigt Karl-Heinz Grasser als Minister. Und daneben steht der 17- oder 18-jährige Sebastian Kurz, der ihn offensichtlich bewundert. Der ist wahrscheinlich einmal zu einer Veranstaltung von ihm gegangen.
Das Foto findet man übrigens noch bei Google. Es schaut wirklich ziemlich witzig aus. Man könnte meinen, Sebastian Kurz ist der kleine Sohn von Grasser. Beide tragen Hemd und Jackett und lächeln in die Kamera. Aber nicht nur was das Schwiegersohn-Appeal angeht, hat Karl-Heinz Grasser Ähnlichkeiten mit Sebastian Kurz. Die beiden teilen auch das Talent, eloquent zu reden und ihre Ideen gut zu verkaufen. Bei Sebastian Kurz ist es viele Jahre später die restriktive Migrationspolitik. Bei Grasser sind es damals die neoliberalen Wirtschaftspläne. Er spricht davon, dass Österreich mehr Privatisierung braucht, der Staat sich zurückziehen muss.
Dass da später sehr wenig dahinter war, konnte man ahnen, aber nicht gleich wissen. Aber Anfang der 90er Jahre, da war Privatisierung, die IT-Ökonomie, Start-ups, Unternehmungsgründungen flott weg mit den alten Fesseln der Bürokratie und der Kammergesellschaft. Und auf dieser Welle ist Grasser sehr gut geritten. Er ist durch Österreich gezogen und hat vor Gewerbetreibenden Reden gehalten, die sind also beinahe in Ohnmacht gefallen vor Glück. Das konnte er sehr gut. Was dann dahinter stand, war also weniger überzeugend.
Als jüngster Finanzminister der Geschichte mit seinem charmanten Auftreten wird Karl-Heinz Grasser zum Politiker der Herzen.
Ich muss mich jetzt vorsichtig ausdrücken, um nicht die österreichische Volksseele zu beleidigen. Aber wir fallen gern auf gut aussehende Blender, jugendliche Blender herein. Ja, da war ja Grasser nicht der Einzige. Einerseits. Andererseits ist natürlich ein gewisses Verlangen in der Öffentlichkeit vorhanden nach was Neuem.
Der politische Betrieb wird damals von alten Herren geprägt, die in den Parteien seit Jahrzehnten das Sagen haben. Aber mit den Buberln rund um Jörg Haider tritt plötzlich ein ganz neuer Typ von Politikern in Erscheinung. Jung, charmant und gut aussehend.
Und Karl-Heinz Grasser versteht es auch bestens, sein Sunnyboy-Image zu vermarkten. Der Finanzminister wird nicht nur Teil des politischen Betriebs in Wien, sondern auch der sogenannten Schickeria. Von Fotografen lässt er sich in edlen Restaurants ablichten, auf glamourösen Dinnerpartys oder in schicken Golfclubs. Und als er dann auch noch eine schöne Millionenerbin kennenlernt, kommt Grasser endgültig in der High Society an.
Ich habe keine Worte für mein Glück. Ich kann es nicht aussprechen. Ich liebe ihn.
Das ist Fiona Pacifico Griffini. In der Öffentlichkeit besser bekannt als Fiona Swarovski, denn sie ist Erbin der berühmten Kristallglas-Dynastie Swarovski. Sie und Karl-Heinz Grasser heiraten im Oktober 2005. Die Medien stürzen sich auf das Glamour-Event.
Ich liebe ihn. Ich liebe dich.
Und ich liebe sie sehr, sehr, sehr.
Von da an sind die beiden permanent in TV-Shows und Klatschmagazinen zu sehen. Sie lassen sich im Urlaub von Kameras begleiten.
Seit vielen Jahren verbringen Karl-Heinz Grasser und seine Ehefrau Fiona ihren Sommer in Italien. Schwer verliebt genießen sie das Dolce Vita auf Capri, Sardinien.
Sonne und Strand sind Fiona und Karl-Heinz Grasser zu Gast beim Ischia Global Film and Music Festival, wo sie vor dem Hotel den Fotografen eine regelrechte Liebesshow bieten.
Einmal werden Grasser und Swarovski sogar in die bekannte deutsche TV-Sendung Wetten, dass eingeladen.
Ich begrüße das Trauerpaar Fiona Swarovski und Karl-Heinz Grasser.
Der Finanzminister und seine Frau werden zu den Lieblingen des Boulevards. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, es gibt im Boulevard eine goldene Regel. Matthias Döpfner, lange Chef beim deutschen Springer-Konzern, hat es in Bezug auf die Bild-Zeitung mal so formuliert. Wer mit der Bild-Zeitung den Aufzug nach oben fährt, der fährt auch mit ihrem Aufzug nach unten.
Und was für die deutsche Boulevardpresse gilt, das gilt für die österreichische natürlich genauso. Es wird nur wenige Jahre dauern, bis der Aufzug mit Karl-Heinz Grasser wieder nach unten fährt. Aber ganz so weit sind wir jetzt noch nicht.
Ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget. Das Doppelbudget, muss man fast noch einmal sagen, so ein schöner Satz. Also, ein guter Tag beginnt mit einem sanierten Budget.
In seinen ersten Jahren als Finanzminister kommt Karl-Heinz Grasser erstmal ganz gut an. Nicht nur in der Öffentlichkeit, auch im politischen Wien. Neben seiner eigenen Partei, der FPÖ, ist auch der Koalitionspartner ÖVP recht angetan von Grassers neoliberalem Kurs. Er passt zum Zahn der Zeit.
Bundeskanzler Wolfgang Schüssel von der ÖVP stellt seine schwarz-blaue Regierung unter das Motto mehr privat, weniger Staat.
Und man darf nicht vergessen, das war damals noch nicht so lange her. In den 1980er Jahren ist die verstaatlichte Industrie in Österreich in einer tiefen, tiefen Krise gesteckt, die sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Und in den Jahren davor waren Leute wie Thatcher in Großbritannien an der Macht, die sehr viel privatisiert hat. Also das ist auch in diesem internationalen Kontext zu sehen.
Sie hören hier Renate Graber aus der Wirtschaftsredaktion des Standard. Sie sagt, im Zuge der Privatisierung verkauft die österreichische Regierung Anfang der 2000er Jahre jede Menge staatlicher Betriebe.
Die Summen, die da reingekommen sind, und es ist natürlich damals auch um Geld gegangen, waren immerhin zwischen 2000 und 2006 ungefähr 7,5 Milliarden Euro Erlös aus diesen Privatisierungen.
Verkauft werden Unternehmen wie die Postsparkasse PSK oder die Telekom Austria. Und auch mehrere große Bundeswohnungsgesellschaften. Eine davon ist eine Gesellschaft namens BUWOG. Der gehören damals rund 60.000 staatliche Wohnungen. Auch die will die Regierung loswerden, um Geld in die Staatskasse zu spülen. Verantwortlich für den Verkauf ist der Finanzminister, Karl-Heinz Grasser. Und hier beginnt die Affäre, die Grasser viele Jahre später hinter Gittern bringen wird.
Die schwarz-blaue Bundesregierung will für ihre Wohnung natürlich den bestmöglichen Preis erzielen. Sie startet einen offenen Verkaufsprozess. Das heißt, der Investor, der am meisten bietet, bekommt die Wohnungsgesellschaft.
Es hat mehrere Interessenten gegeben.
Der Verkauf läuft in mehreren Runden ab, bei dem die Investoren ihr Angebot für die Wohnung abgeben können. Wer wie viel bietet, das ist geheim.
Einer der Interessenten ist eine Gruppe um den Immobilienkonzern Immofinanz. Ein börsenorientiertes Unternehmen mit Sitz in Wien. Und dieses Unternehmen will die staatlichen Wohnungen offenbar unbedingt haben. So sehr, dass der Konzern sogar extra einen Lobbyisten beschäftigt, der bei dem Geschäft helfen soll. Ein Mann namens Peter Hochegger. Der spielt in dieser Affäre eine wichtige Rolle.
Peter Hochegger ist ein österreichischer Unternehmer und PR-Berater.
Der hat sehr viel gute Kontakte gehabt und gute Geschäfte gemacht. Er ist, glaube ich, auch heute noch sehr gut connected, wie man so sagen würde.
Die Firma Immofinanz setzt Hochegger also als Vermittler ein. Mit Erfolg. Im Jahr 2004 verkauft die österreichische Regierung die Bundeswohnungen tatsächlich an das Unternehmen. Für 961 Millionen Euro.
Und Karl-Heinz Grasser freut sich im Parlament, dass er und die Regierungspartner angeblich so einen guten Preis aus dem Verkauf geholt haben.
Und damit ein sehr, sehr gutes Geschäft für den Steuerzahler gemacht haben.
Dabei kritisiert der Rechnungshof später, dass die Wohnungsgesellschaft viel zu billig verkauft wurde. Die Standard-Wirtschaftsredaktion hat mal nachgerechnet. Zwischen 30.000 und 40.000 Euro bekam der Staat pro Wohnung. Auch verglichen mit damaligen Immobilienpreisen wahre Schnäppchen. Von einem guten Geschäft für die Steuerzahler kann also wohl kaum die Rede sein.
Aber noch etwas ist seltsam bei dem Verkauf. Es gab nämlich noch einen weiteren großen Konzern, der viel Geld für die Wohnung geboten hat. Und zwar 960 Millionen Euro, um genau zu sein.
Und das ist deshalb besonders, weil der Zuschlag dann an die Immofinanz gegangen ist um 961 Millionen. Das heißt, der Unterschied war sehr, sehr klein, 1 Million.
1 Million Euro, das ist in Anbetracht der Summe von mehr als 900 Millionen natürlich läppisch. Aber der Konzern Immofinanz bietet dem Staat eben etwas mehr als die Konkurrenz und bekommt deshalb die Wohnung. Das klingt schon nach einem sehr glücklichen Zufall.
Schon damals fragen sich manche, ob an der Sache nicht irgendwas faul ist. Also ob das Unternehmen irgendwoher gewusst hat, wie viel die Konkurrenz für die Wohnungen geboten hatte. Und deshalb genau 1 Million Euro höher gegangen ist. Aber erst Jahre später beginnen Ermittler, der Sache nachzugehen.
Große Zweifel kommen erst auf, eigentlich 5 Jahre nach dem Verkauf der Wohnungen, nämlich im Jahr 2009.
Das ist Jakob Flügel. Er schreibt beim Standard über Wirtschaftsthemen und kommt immer dann zum Einsatz, wenn wir juristische Einschätzungen brauchen. Er sagt, es ist damals eigentlich ein Zufallsfund, der die Ermittler auf Ungereimtheiten bei dem staatlichen Wohnungsverkauf bringt. 2009 steckt Europa mitten in der weltweiten Finanzkrise.
Und auch in Österreich gibt es ein erstes Opfer, nämlich die Constantia Privatbank, die ins Straucheln kommt.
Diese Privatbank ist eng mit dem Konzern Immofinanz verstrickt, der Jahre zuvor die Wohnungen von der österreichischen Regierung gekauft hat. Beide Unternehmen haben denselben Manager.
Es gibt dann Ermittlungen über die Schieflage dieser Bank und da entdecken Ermittlerinnen dann verdächtige Geldflüsse. Sie entdecken dort eine Überweisung von 9,6 Millionen Euro. Später kommt ans Licht, dass das eine Provision gewesen sein soll für den Verkauf der Bundeswohnungen.
9,6 Millionen Euro. Das ist genau 1% des Kaufpreises für die Wohnung. So viel also hat die Privatbank im Auftrag der Immofinanz ausgezahlt. An wen dieses Geld fließt, diese Frage soll die Justiz die nächsten 16 Jahre beschäftigen.
Die Ermittler nehmen dann die Spuren des Geldes auf und finden heraus, dass diese 9,6 Millionen Euro zunächst nach Zypern überwiesen wurden, zu einer Gesellschaft namens Astropolis, die dem Lobbyisten Peter Hochegger zugeordnet werden kann.
Von Peter Hochegger haben wir ja schon gehört. Das ist der Mann, der vom Konzern Immofinanz angeheuert wurde, um das Geschäft mit der Regierung auszuhandeln. Dass er dafür eine Provision erhält, das ist jetzt erstmal nicht ungewöhnlich. Allerdings bleibt dieses Geld nicht vollständig auf seinem Konto.
Von Zypern geht es dann über Delaware in den USA nach Liechtenstein.
In Liechtenstein entdecken die Ermittler gleich mehrere verdächtige Konten. Und eines davon gehört einem engen Freund des Finanzministers. Dieser Bekannte heißt Walter Maischberger. Auch er spielt in dieser Geschichte eine wichtige Rolle. Er und Karl-Heinz Grasser kennen sich aus der FPÖ. Beide sind Teil von Jörg Haiders Buberl-Partie. Später verlässt Maischberger die Partei und geht in die Privatwirtschaft, bleibt aber in engem Kontakt zu Grasser. Er ist sogar dessen Trauzeuge bei der Hochzeit mit der Swarovski-Erbin.
Dieser Unternehmer Walter Maischberger hat jetzt also ein Konto in Liechtenstein, auf dem über Umwege Geld von der Immofinanz landet, die damals die Bundeswohnungen gekauft hat. Zuständig für den Verkauf war sein guter Freund, der Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Und das kommt den Ermittlern dann doch irgendwie verdächtig vor. Nicht nur, weil Maischberger den Finanzminister sehr gut kennt. Die Beamten finden noch eine Spur.
Nämlich wurde von einem dieser Konten in Liechtenstein regelmäßig Geld abgehoben und zufällig in zeitlicher Nähe wurden ähnliche Beträge auf Grassers privaten Konten aufgebucht. Und das ist ein Indiz aus Sicht der Staatsanwaltschaft dafür, dass dieses Konto eigentlich Grasser gehört hat in Liechtenstein und er quasi versucht hat, die Gelder aus Liechtenstein nach Wien zu bringen.
Es ist ein schwerwiegender Vorwurf, der damit einmal im Raum steht. Er lautet Bestechlichkeit. Hat Karl-Heinz Grasser zusammen mit dem Lobbyisten Hochegger und dem Unternehmer Maischberger einen Deal eingefädelt, um beim Geschäft mit den Bundeswohnungen Provision in Millionenhöhe einzustecken? Denn als Finanzminister wusste Karl-Heinz Grasser natürlich, wie viel Geld welcher Investor damals für die Bundeswohnungen geboten hat. Er hätte dieses Wissen mit Hilfe von Hochegger und Maischberger weitergeben können, damit der Konzern Immofinanz etwas mehr bieten kann als die Konkurrenz, also eben 1 Million Euro mehr. Und für diesen Deal, so glaubt die Staatsanwaltschaft, haben Grasser, Maischberger und Hochegger viel Geld kassiert.
Der Verdacht ist, dieses Geld ist geflossen für den Insider-Tipp und dafür, dass die Immofinanz letztlich den Zuschlag bekommen hat für die Wohnungen.
Im Jahr 2009 beginnt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen Karl-Heinz Grasser zu ermitteln. Sie ordnet Observierungen und Hausdurchsuchungen an. Die Telefone von Grasser, Walter Maischberger und anderen Beschuldigten werden monatelang abgehört.
Grasser ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr Finanzminister. Er hat zuerst der FPÖ und dann der ganzen Bundespolitik den Rücken gekehrt und ist genau wie sein Vertrauter Maischberger in die Privatwirtschaft gewechselt. Der Liebling des Boulevard ist Grasser allerdings geblieben. Er und seine Frau Fiona gelten weiterhin als Power-Couple der Wiener Schickeria. Bis die ersten Vorwürfe an die Öffentlichkeit dringen. Da passiert dann genau das, was im Boulevard so oft passiert. Der Aufzug, mit dem Grasser nach oben gefahren ist, rast mit derselben Geschwindigkeit wieder nach unten.
Die Ermittlungen wurden von Anfang an ganz, ganz stark auch medial Bericht erstattet. Es gab ein enormes öffentliches Interesse.
Statt über Grassers Liebesleben und seine Traumurlaube in Italien stürzen sich die Medien mit einem Mal auf alles, was mit dem Deal rund um den Wohnungsverkauf zu tun hat.
Die Boulevardpresse hat es begeistert aufgenommen, ja, und ist immer auf einem dünnen Grat zwischen Bewunderung und Verdammung spaziert.
Unser Kollege Hans Rauscher erinnert sich noch gut daran, wie Karl-Heinz Grasser damals versucht, die Öffentlichkeit weiter für sich zu nutzen. Er weist alle Vorwürfe von sich, beteuert immer wieder seine Unschuld.
Erster Punkt, ganz klar gesagt, ich habe weder dem Herrn Maischberger noch dem Herrn Hochegger noch jemandem anderen eine Information weitergegeben. Ich habe selbstverständlich dafür auch keinen geldwerten Vorteil angenommen.
Das sagt Grasser in einem ORF-Interview 2011. Die auffälligen Einzahlungen auf seinem Konto würden von seiner Frau und seinen Eltern stammen, behauptet er.
Aber je weiter die Ermittlungen voranschreiten, desto mehr bekommt sein Saubermann-Image Risse.
Dazu waren nämlich auch die Fälle zu groß.
Denn parallel zu der Affäre rund um die Bundeswohnung tauchen noch weitere Skandale auf, bei denen Grasser Korruption und Amtsmissbrauch vorgeworfen werden.
Also zum Beispiel bei einem Terminal Tower in Linz, bei der Privatisierung der Post, bei der sogenannten Novomatic-Affäre. Bei der Hypo Group Alpe Adria, da ging es immer darum, um Geschäfte, hauptsächlich um Privatisierungen. Und jedes Mal war einer oder alle beide von engen Vertrauten dabei.
Also der Lobbyist Hochegger und der Berater Maischberger, die beide ja auch in den Fall mit den Bundeswohnungen verwickelt sind.
Das ist dann mit der Zeit aufgefallen, dass diese beiden aus dem Umkreis von Karl-Heinz Grasser heute immer mitverdienen, wenn es darum geht, staatliches Vermögen oder öffentliches Vermögen mehr oder weniger gewinnbringend zu verscherbeln.
Karl-Heinz Grasser inszeniert sich trotzdem als Opfer der Justiz, der politisch verfolgt wird.
Wenn Menschen Geld verdienen, ist das ja nicht von vornherein schlecht. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe damit nichts zu tun.
Für viele unvergessen ist ein Auftritt in einer Talkshow, der damals für Schlagzeilen gesorgt hat. Der ehemalige Finanzminister ist zu Gast in der ORF-Sendung Im Zentrum und wird dort mit den Vorwürfen gegen ihn konfrontiert. Vor laufenden Kameras packt er einen Brief aus. Den hätte ihm eine Frau geschickt, die ihm ihren Zuspruch ausdrücken will.
Ich möchte einen Brief vorlesen. Sehr geehrter Herr Minister, schreibt die Dame noch, Sie sind für diese abscheuliche Neidgesellschaft zu jung als Finanzminister gewesen. Zu intelligent, zu gut ausgebildet, aus zu gutem, wohlhabenden Haus. Zu schön. Und was für alles der Punkt auf dem I ist, auch noch mit einer schönen und reichen Frau verheiratet, sagt diese Dame.
Zu jung, zu intelligent, zu schön. Grassers Worte werden später vom Boulevard rauf und runter zitiert.
Ja, er ist zu jung, zu schön und zu intelligent für die österreichische Dumpfbackengesellschaft. Das ist natürlich überhaupt nicht gut angekommen. Und ein einigermaßen gewitzter Politiker, sage ich jetzt einmal, dem wäre so etwas nicht passiert.
Und je mehr Details der Ermittlungen nach außen dringen, desto stärker wird der Fall zum Medienspektakel und Grasser zur Witzfigur. Die Wochenzeitung Der Falter veranstaltet im Audimax der Uni Wien eine Vorlesung, bei der Kabarettisten die Telefonüberwachungsprotokolle von Grasser, Maischberger und den anderen Beschuldigten vorlesen.
Guten Morgen.
Hallo alle.
Geht's gut?
Naja, ich muss die zwei Vereinbarungen verwechselt haben. Ich habe eine andere Vereinbarung, die habe ich offenbar durch den Schredder gelassen.
Wie eine Tragikomödie wird der Fall von Grasser in den Medien begleitet. Und die Ermittlungen ziehen sich über Jahre. Je weiter die Behörden dringen, desto mehr weitet sich der Kreis der Beschuldigten aus.
Es sind viele Beschuldigte, weil es auch in der Causa selbst viele Personen gab, die involviert waren. Und dazu kommt, dass man einfach im Zuge dieser Ermittlungen auf ganz, ganz viele andere Verdachtsmomente stößt und diese Verdachtsmomente dann quasi in die Ermittlungen mit einfließen und das Ermittlungsverfahren wird über die Jahre einfach immer größer und immer größer.
Und was unser Kollege Jakob Flügel auch sagt, die Sache wird durch die internationale Verstrickung für die Ermittler nicht unbedingt einfacher. Liechtenstein, Zypern, Delaware, die Österreicher sind angewiesen auf Auskunft der jeweiligen Behörden. Es dauert teilweise ewig, bis Informationen freigegeben werden.
Dann natürlich haben auch die Beschuldigten in diesem Verfahren immer wieder ihre Einsprüche eingelegt und ihre Beschwerden erhoben. Aber das ist auch ihr gutes Recht, wie der Oberste Gerichtshof jetzt in seiner Entscheidung auch bestätigt hat und quasi betont hat. Das kann man ihnen nicht vorwerfen.
Erst Ende des Jahres 2017, 8 Jahre nachdem die fragwürdige Provisionszahlung auftaucht, beginnt schließlich der erste Prozess gegen Karl-Heinz Grasser und die anderen Angeklagten.
Gibt vorher kein Statement, wir haben das alles gegeben.
Am 12. Dezember 2017 steigt Karl-Heinz Grasser unter Blitzlichtgewitter und Geschrei einer Satire-Protestgruppe vor dem Wiener Straflandesgericht aus dem Auto.
Wir haben auf der Beschuldigtenliste damals Karl-Heinz Grasser als Hauptangeklagten, eben Walter Maischberger, Peter Hochegger.
Unsere Kollegin Renate Graber sitzt damals beim Prozess mit im Gerichtssaal.
Und dann gab es noch zahlreiche andere Angeklagte. Insgesamt waren es 14, dies auch deshalb, weil insgesamt nicht nur die BUWOG, sondern auch der Strang Telekom Austria und Linzer Terminal Tower verhandelt wurde.
Den Linzer Terminal Tower haben wir schon kurz erwähnt. Da geht es ebenfalls um Bestechungsvorwürfe gegen Karl-Heinz Grasser. Auch hier sollen 200.000 Euro Schmiergeld geflossen sein. Der Druck auf den ehemaligen Finanzminister ist groß.
Grasser und alle Beschuldigten auf der Anklagebank weisen die Vorwürfe von sich. Dann aber, am 4. Prozesstag, kommt es zu einer ungewöhnlichen Wendung.
Knalleffekt im BUWOG-Prozess. Der Anwalt von Peter Hochegger erklärte Freitagnachmittag, sein Mandant werde sich teilschuldig bekennen.
Peter Hochegger, der Lobbyist, auf dessen Konto in Zypern die 9,6 Millionen Euro als erstes gelandet sind, packt aus.
Also er hat fast alles gestanden, nicht alles, manches hat er bestritten, aber er war sehr kooperativ, er hat ein Teilgeständnis abgelegt, dass die Provision ihm auch krass dazu geflossen sei.
7,2 Millionen Euro der Provision aus dem Wohnungsgeschäft, so erzählt es Hochegger vor Gericht, sollen weitergeflossen sein. Gleichmäßig verteilt auf die Konten von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, dem Freund Walter Maischberger und einem Wiener Immobilienmakler. Alle drei hätten 2,4 Millionen kassiert.
Die anderen Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe weiterhin. Doch die Indizien spitzen sich immer weiter zu. Trotzdem dauert der Prozess insgesamt 3 Jahre. Am 4. Dezember 2020 werden Karl-Heinz Grasser, Walter Maischberger und Peter Hochegger schließlich verurteilt.
Grasser hat damals 8 Jahre ausgefasst, Maischberger 7 Jahre, Hochegger 6 Jahre.
Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind unschuldig und werden zu 8 Jahren Haft verurteilt und haben bereits 11 Jahre Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren hinter sich. Also ich bin wirklich traurig und schockiert und erschrocken, dass so etwas in unserem Land möglich ist.
So reagiert Grasser noch am selben Tag im Interview mit OE24. Das Urteil umfasst 1300 Seiten. Allein um es schriftlich festzuhalten, braucht die Richterin ein weiteres Jahr. Solange ist das Urteil also nicht rechtskräftig und die Beschuldigten müssen ihre Haftstrafe noch nicht antreten.
Und dann kommt es noch zu einer weiteren Verzögerung.
Die Anwälte, die Verteidiger von Grasser und Co. haben Nichtigkeitsbeschwerden eingebracht und sie haben Berufungen eingebracht.
So eine Nichtigkeitsbeschwerde bedeutet, dass die Verteidiger Mängel im Verfahren anbringen. Die müssen dann geprüft werden.
Bei den Berufungen geht es darum, um die Strafhöhe. Da sagt man, das ist zu hoch aus diesen und jenen Gründen. Da ist was nicht berücksichtigt worden, Milderungsgründe, was auch immer. Darum ging es in den Berufungen gegen die Strafhöhe.
Der Fall wird an den obersten Gerichtshof verwiesen. Karl-Heinz Grasser und seine Mitangeklagten Maischberger und Hochegger bleiben auf freiem Fuß.
Schauen Sie, ich kann nur sagen, ich kämpfe seit 16 Jahren für meine Unschuld und ich hoffe jetzt endlich auf Gerechtigkeit.
März 2025. Österreich ist gerade an der 3. schwarz-blauen Regierung knapp vorbeigeschrammt. Die Wirtschaftslage in Europa spitzt sich erstmals nach der weltweiten Finanzkrise wieder zu. Und in Wien wird noch immer über das Schicksal des ersten blauen Finanzministers verhandelt.
Das war heute ein sehr, sehr spannender Tag. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können im Gerichtssaal.
Renate Graber ist bei der Verhandlung im Justizpalast wieder live dabei.
Ich habe mich sozusagen verabschiedet oder indirekt verabschiedet im Dezember 2020. Da ist das Urteil in erster Instanz verkündet worden und habe die beteiligten Personen seither auch nicht gesehen. Und man muss sagen, also Grasser ist fit wie ein Turnschuh, kommt er in den Gerichtssaal. Das Einzige ist, dass seine Haare ein wenig grauer geworden sind. Und alle anderen haben sich de facto, ja, sie sind halt ein bisschen älter geworden.
Ansonsten aber wirken die Männer agil und geben sich recht optimistisch.
Und auch der Anwalt von Karl-Heinz Grasser hat sich von Anfang an zuversichtlich geäußert, gesagt, also man vertraut auf die Justiz und das wird so mehr oder weniger ein Freispruch werden.
Was Renate Graber auch beobachtet, persönlich hat sich der Ex-Finanzminister in all den Jahren überhaupt nicht verändert.
Grasser ist dort aufgestanden und hat ohne irgendeine Unterlage ein quasi Plädoyer für sich gehalten und hat sehr beredt und so wie das ganz typisch ist für Grasser, er ist ein sehr guter Marketingmann, der kann sehr überzeugend reden, so wie er einst als Finanzminister die Leute in irgendwelchen Messehallen begeistert hat dafür, dass sie Steuer zahlen sollen, hat er das vor Gericht quasi auch getan.
Grasser versucht wohl, die Mitglieder des Richtersenats zu überzeugen. Es liegt jetzt in ihren Händen, ob der Ex-Finanzminister mehr als 20 Jahre nach dem Verkauf der Bundeswohnungen ins Gefängnis muss.
Der Senat hat eigentlich die wesentlichen Urteilspunkte bestätigt. Also Karl-Heinz Grasser ist schuldig, das kann man mittlerweile auch so sagen, der Untreue und der Geschenkannahme durch Beamte, also zusammengefasst Korruption.
16 Jahre nach Beginn der Ermittlungen steht fest, die Bundeswohnungen wurden zu billig verkauft. Grasser hat damit dem Staat geschadet und sich selbst bereichert. Dafür muss er ins Gefängnis.
Das oberste Gericht setzt das Strafmaß allerdings herunter. Statt 8 Jahre muss Karl-Heinz Grasser nur 4 Jahre in Haft. Auch Walter Maischberger bekommt nur 3,5 Jahre. Und Peter Hochegger, der durch sein Teilgeständnis zur Aufklärung beigetragen hatte, 3 Jahre teilbedingt. Das Gericht begründet die Milderung damit, dass das Verfahren so lange gedauert hat. Immerhin ist es über 16 Jahre her, dass die Ungereimtheiten über die Provision aufgetaucht sind. Das Verfahren hat viel länger gedauert als die ursprünglich angesetzten Strafen.
Obwohl Karl-Heinz Grasser zum Beginn des Prozesstags ja zuversichtlich gewirkt hat, reagiert er nicht überrascht auf das Urteil.
Ich war erstaunt, eigentlich sehr gefasst. Also es war ihm eigentlich auch, als die Vorsitzende des OGH-Senats sehr lang begründet hat und sehr genau erklärt hat, warum jetzt diese Urteile so ausgefallen sind, hat er interessiert zugehört. Zwischendurch hat er mal in seine Hände geschaut, habe ich gesehen. Aber eigentlich hat er recht gefasst reagiert.
Vor der Presse spricht Grasser auch nach seiner Verurteilung weiter davon, dass er unschuldig sei.
Karl-Heinz Grasser, der im Übrigen gesagt hat nach dem Prozess, es ist ein Fehlurteil, Zitat, ich weiß, dass es ein Fehlurteil ist, hat angekündigt, zum Menschenrechtsgerichtshof zu gehen.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte kann allerdings nichts mehr daran ändern, dass Grasser ins Gefängnis muss.
Wenn man dort eine Klage einbringt, so wirkt die nicht aufschiebend. Das heißt, die Haft wird nicht aufgeschoben, er muss in Haft und wird irgendwann einmal ein Urteil bekommen, möglicherweise eine Entschädigung, aber in Haft muss er trotzdem.
Ganz vom Tisch ist die Affäre aber auch für die österreichische Justiz noch nicht. Denn der Oberste Gerichtshof hat in manchen Nebensträngen des Verfahrens Mängel gesehen und das Urteil hier aufgehoben.
Das ist ein mini kleiner Teil, der wird wiederholt werden. Das wird aber kein großes Verfahren sein.
Naja, wir sind immerhin in Österreich, da dauert manches eben länger. Was den Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser betrifft, so muss er vermutlich noch kürzer in Haft, als es jetzt im Urteil steht.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass er nicht die 4 Jahre im Gefängnis bleiben muss, sondern schon früher rauskommt. Es muss nach der Hälfte der Haftstrafe, also nach 2 Jahren, mal geprüft werden, ob er bedingt entlassen werden kann. Und Fachleute halten das für denkbar, dass er nach 2 Jahren entlassen wird, einfach auch deshalb, weil das Verfahren so lange gedauert hat insgesamt.
Und dann, sagt unser Kollege Jakob Flügel, gibt es noch die Option einer Fußfessel. Die kann man in Österreich 1 Jahr vor Entlassung beantragen.
Die Justiz könnte sagen, er müsste voraussichtlich 2 Jahre in Haft bleiben, weil er nach 2 Jahren bedingt entlassen werden kann. Und davon müsste er dann 1 Jahr im Gefängnis bleiben und dann könnte er das 2. Jahr mit einer Fußfessel zu Hause verbringen.
Also zumindest 1 Jahr muss Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser aber definitiv wegen Korruption ins Gefängnis.
»16 Jahre nach Beginn der Ermittlungen ist der wohl größte Korruptionsprozess in der Geschichte Österreichs jetzt großteils zu Ende gegangen. Bei vielen aber bleibt die Frage, wie es sein kann, dass das Verfahren so lange gedauert hat.«
Auf jeden Fall ist es so, dass das Leben der Beschuldigten, der später Angeklagten natürlich bis zu einem gewissen Grad zerstört ist. Das betrifft ja auch ihre Familien und so weiter.
Auf Grasser und Co. kommen außerdem eine Menge an Kosten zu. Einmal müssen die Verurteilten zumindest die 9,6 Millionen Euro Provision als Schadensersatz an die Republik zurückzahlen. Dazu kommen dann noch die Verfahrens- und Anwaltskosten. Auch die dürften nach so langer Zeit in Millionenhöhe ausfallen. Die Beschuldigten sprechen davon, dass sie zum Teil persönlich bankrott gegangen sind.
Unsere Kollegin Renate Graber meint, dass sich ein Verfahren dermaßen lang zieht, das ist schon ein Problem für Österreichs Justiz.
Das hat auch der Oberste Gerichtshof genauso gesehen und gesagt, das Verfahren ist exorbitant lang, das ist nicht zumutbar.
Renate Graber geht aber davon aus, dass die Justiz aus dem Fall lernen wird.
Dass nämlich die Staatsanwaltschaften künftig noch mehr als jetzt das Recht bekommen, kleinere Teile von großen, komplexen Verfahren einzustellen, also quasi zu vernachlässigen, das darf man dann machen, wenn eine etwaige Verurteilung in diesen kleinen Punkten die Strafhöhe sowieso nicht mehr beeinflussen würde.
Wir mussten da gleich an die Ermittlungen gegen Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz in der Inseraten-Affäre denken. Auch die ist ja ziemlich komplex, obwohl es in der Sache um was völlig anderes geht und zum Beispiel auch jetzt nicht irgendwelche internationalen Konten im Spiel sind. Aber auch bei Sebastian Kurz ziehen sich die Ermittlungen ja jetzt schon seit über 3 Jahren. Dass das Verfahren ein ähnliches Ausmaß annehmen könnte wie das von Karl-Heinz Grasser, das glaubt unsere Kollegin Renate Graber aber nicht.
Ich hoffe nicht.
Die Komplexität ist aber auch nicht die einzige Ähnlichkeit zum Fall von Sebastian Kurz. Wir haben schon am Anfang drüber gesprochen. Es gibt doch einige Parallelen zwischen dem Ex-Bundeskanzler und dem jetzt verurteilten Karl-Heinz Grasser.
Der Typus ist der gleiche. Jung, kommunikativ begabt. Gut aussehend, sehr, sehr ehrgeizig und gefährdet durch die Verlockungen der politischen Position.
Unser Kollege Hans Rauscher sagt, beide Politiker eint die Fähigkeit, die Öffentlichkeit über einen langen Zeitraum mit ihrem Charisma zu blenden. ihnen etwas vorzugaukeln.
Nämlich Seriosität und politische Wirkungskraft. Diese Versprechen aber nicht erfüllen zu können, das ist beiden gemeinsam.
Und man muss ja sagen, Kurz und Grasser sind auch nicht die einzigen vermeintlichen österreichischen Wunderwutzis, über die wir hier im Podcast schon gesprochen haben. Scheinbar hochtalentierte Überflieger, die sich am Ende dann leider doch als Blender entpuppt haben. Und da fragen wir uns schon, ist Österreich vielleicht besonders anfällig für diesen Typus von Mann?
Ich glaube, es ist nicht allein österreichisch. Es ist aber bei uns ziemlich auffällig.
Und Hans Rauscher hat auch eine Vermutung, warum gerade wir so anfällig sind, auf Typen wie Kurz oder Grasser hereinzufallen.
Die persönliche Beziehung spielt in Österreich und besonders in Wien eine ganz große Rolle. Und wenn jemand überzeugend auftritt, dann lässt man sich schon eine Zeit lang blenden. Wir Österreicher oder wir Wiener auch glauben, dass wir so großartige Psychologen sind. Und wenn jemand als Person einen guten Auftritt hat und farbig ist und auch ein bisschen unterhaltsam ist, ja, dann sind wir bereit, dem sehr viel Kredit einzuräumen, ohne zunächst mal auf die gesellschaftliche oder politische Fundierung zu achten. Das ist schon ein bisschen ein Defizit der österreichischen Politikbetrachtung.
Ob der nächste Blender schon in den Startlöchern steht? Wir bleiben jedenfalls wachsam, falls wieder einmal jemand zu jung, zu intelligent, zu schön rüberkommt.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal Scholt Wilhelm, Janis Schakarian und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.